Geschichte erleben, heute verstehen. History Talks, das Deutschlandfunk-Podcast-Festival.
Hallo, 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 hallo. Ihr seid zurück aus der Pause. Wie schön, zahlreich erschienen. Zum Grand Finale von History Talks, unserem ersten Geschichtspodcast-Festival. Und deshalb halte ich es sehr, sehr kurz an dieser Stelle, denn ich weiß ja, für wen ihr alle hier sitzt und wen ihr jetzt gerne live erleben wollt. Wir werden jetzt zusammen in den Rückspiegel schauen und gucken, was das mit der Gegenwart zu tun hat. Herzlich willkommen mit einem tobenden Applaus. Begrüßt auf der Bühne Markus Dichmann und Matthias von Hellfeld und die Eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann.
So, hallo Köln. Guten Abend, Kammermusiksaal. Und noch ein letztes Mal herzlich willkommen zum Deutschlandfunk Podcast Festival History Talks. Wir machen jetzt hier heute Abend, Samstagabend, das Finale mit euch. Und bitte jetzt von euch nochmal so viel Lärm zum Abschluss, wie es geht, für alle, die Podcast oder in der Deutschlandfunk-App hören. Begrüßt sie mal recht herzlich, bitte. Jawohl. Es ist nämlich sehr schön, dass ihr auch da draußen dabei seid, egal ob jetzt Podcast, App oder hier im Saal. Finger hoch, wer schon mal Dan Brown gelesen hat. Wahnsinn. Also bestimmt die Hälfte des Saals hatte die Finger oben, keine Ahnung wie viele da draußen. Sakrileg, Inferno, Diabolus oder eben auch die Illuminaten. Ich habe auch den Finger hoch gemacht, weil ich neulich im Urlaub das erste Mal eins gelesen habe. Lag da so am Bahnhofskiosk aus. Ich dachte, gut, muss vielleicht diesen Sommer keine Bismarck-Biografie sein oder so, lese ich doch mal Dan Brown. Und zweitens wusste ich ja, dass wir hier über Verschwörungserzählungen sprechen wollen. Und Dan Brown, ja, da geht's ordentlich ab mit Verschwörungserzählungen. Wahrheitsgehalt, sag ich mal so, naja. Aber er benutzt sie. Das ist irgendwie der witzige Teil von Verschwörungserzählungen. Es geht aber auch natürlich deutlich problematischer. Wir könnten von Zwangsimpfungen sprechen, der 5G-Gehirnwäsche, Islamisten, die Weihnachtsmärkte unterwandern oder natürlich ewig und immer wiederkehrend die große jüdische Weltverschwörung. Wir reden heute über Verschwörungserzählungen im Laufe der Geschichte und natürlich auch im Hier und Jetzt und fangen an mit einer, die schon 250 Jahre alt ist, und Dan Brown habe ich nicht ganz umsonst erwähnt, der hatte an denen schon sehr, sehr viel Spaß. Wir fangen an mit den Illuminaten und dann schauen wir, wo wir am Ende rauskommen. So, und rauskommen mag jetzt bitte er hier. Matthias.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Dankeschön.
Matthias, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch.
So wie du mich grüßt, grüße ich dich auch mit einer Hand versteckt unter der Weste. Ein geheimer Illuminatengruß, falls ihr das noch nicht wusstet. Es ist nämlich die, das ist Wahnsinn, oder? Die versteckte Hand, die alles leitet. Du wirst das wissen, du warst ja dabei bei der Gründung vor 250 Jahren,
ja,
oder?
Ja, aber einer, der das auch gemacht hat, war ja Napoleon.
Der steckt die auch immer so Stein.
Also man weiß es nicht.
Bevor es richtig losgeht, an der Stelle ein kurzer Gruß an alle, die uns in der Deutschlandfunk-App hören. Das ist ein kleines Experiment, lieber Kammermusiksaal, was wir heute machen. Wir zeichnen das hier alles auf für den Podcast, für unseren Feed, wo ihr es später auch gerne nochmal hören könnt, wenn ihr wollt. Wir machen aber diese Show auch gerade live in der Deutschlandfunk-App. Also, hier hören gerade noch ein paar Leute mehr live zu, was wir in diesem Saal fabrizieren. Am Ende dieser Shows öffnen wir die Runde immer für Fragen von euch. Dann gehen wir hier durch den Saal und sammeln Fragen von euch ein. Wir öffnen diese Runde aber auch für Fragen von euch, ihr Lieben da draußen, die gerade vor der Deutschlandfunk-App sitzen und zuhören. Ihr könnt uns diese Fragen schicken per WhatsApp. Da haben wir eine Nummer eingerichtet. Und zwar, ich sage sie jetzt einmal, ich sage sie gleich noch ein paar Mal. 030 8503 8503, oder könnt uns eine Mail schreiben an mail@deutschlandfunknova.de. Ich sag beides nochmal. 030 8503 8503. Ich fange schon an, wie so ein Tiger hier rumzulaufen, ne? Und mail@deutschlandfunknova.de. Unsere eine Stunde History-Kollegin Luisa Philipp, die sitzt nebenan und scoutet die jetzt 45 Minuten lang, und dann schauen wir mal, was so an Fragen hier bei uns ankommt. Noch ein letztes Mal: 030 8503 8503, mail@deutschlandfunknova.de.
Und mich kriegst du ganz direkt.
Das ist toll, oder?
Toll.
Das ist einfach direkt hier. Jetzt geht's los. 1776, Matthias, nämlich. Da wird der Orden der Illuminati, der Illuminaten, gegründet. Und dieses Jahr, 1776, das wissen alle hier im Saal, das ist nicht irgendein Jahr, Matthias.
Ja, es war wirklich relativ viel los in dieser Zeit. Wir blicken mal über den großen Teich nach Nordamerika. Da wurde die amerikanische Revolution ausgerufen, die ja dann in der Unabhängigkeitserklärung mündete, die dieses Jahr auch 250 Jahre alt wird. Mhm. In Europa begann oder war in vollem Gange die Aufklärung. Zwischen 1750 und 1780 schreiben D'Alembert und Diderot eine 35-bändige Enzyklopädie. Mit dieser Enzyklopädie haben sie alles, was man damals wusste oder meinte zu wissen, aufgeschrieben. Also einfach ein verfügbares Wissen für jedermann zugänglich, der lesen und schreiben konnte. Damit haben sie so etwas gemacht wie: wir müssen nicht glauben, wir können wissen. Und das, was wir wissen, habe ich euch aufgeschrieben, also ihr könnt es auch nachlesen. Also das war tatsächlich ein Gamechanger, würden wir heute sagen. Es ist eine völlig neue Zeit, die sich damit sozusagen andeutete.
Jetzt kommt ein Name ins Spiel, wenn wir auf die Illuminaten schauen wollen, Matthias. Der ist fast so sagen umwoben wie die Illuminaten selbst. Es geht ja schon los, dass er eigentlich auf der 1-Dollar-Note der US-amerikanischen zu sehen ist und nicht George Washington. Nein, in Wahrheit sei es der Gründer der Illuminaten, Adam Weishaupt. Sagen umwoben, der Kerl. Es gab ihn aber natürlich auch in echt.
Ja.
Und er war gewissermaßen ein Mann dieser Zeit, die du eben beschrieben hast.
Unbedingt. Also er hatte die Idee, als Wissenschaftler, der Professor an der Universität war, Studenten um sich zu sammeln und mit ihnen sozusagen eine Art geheime Weisheitsschule oder ein Ort, wo man eben Wissen anhäufen konnte, zu gründen und zu machen, und dort die überkommene Ordnung, also das Ancien Regime, also Kirche und Kaiser und Könige und Monarchen, die das dann zu entscheiden hatten, alles zu bekämpfen. Also er war im Grunde genommen ganz nach der Diktion der Aufklärung ein Kind dieser Aufklärung. Und wir werden das sicher gleich noch genauer erklärt bekommen. Aber es ist tatsächlich jemand, von dem er selber vielleicht oder auch andere gesagt haben, sie sind als Anführungsstrich Zitat ein aktiver Teil dieser Aufklärung.
Jetzt sind aber diese aufklärerischen Gedanken auch in ihrer Zeit ja absolutes Konfliktpotenzial gewesen.
Ja klar, kannst dir vorstellen, die Kirchen sind natürlich dagegen, das ist ja logisch. Die haben ja darauf gesetzt, dass die Menschen glauben wollen und nicht wissen müssen. Wenn sie das nämlich tun, dann wird es schwierig für die Kirche. Und ebenso klar war, dass die meisten absolutistischen Herrscher jener Zeit, und das war die absolute Mehrheit im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, gegen jede Form eines solchen Bundes gewesen sind, weil sie eben nicht wussten, was da passiert. Und sie haben einfach Angst davor gehabt, dass sich dort etwas sozusagen herausbildet, was eben auch wie die Aufklärung ist. Und die war ja gegen sie gerichtet sozusagen. Mhm. Aber es gab eben auch Fürsten, die einerseits absolutistisch waren, aber andererseits auch gegenüber dieser neuen Idee aufgeschlossen. Und die also durchaus, mitmachen würden. Und zudem muss man auch noch einen kurzen Hinweis machen. Wir werden das alles gleich noch ein bisschen vertiefen auf die Jesuiten, die sozusagen die Rekatholisierung vorantreiben wollten und die dann im Prinzip dagegen aufgestanden sind. Und damit haben wir eine Gemengelage, die relativ kompliziert, aber natürlich auch aufregend war.
Jetzt wollen wir den Illuminatenorden nicht gleich kleinreden, Matthias, wo wir mit ihm angefangen haben. Aber es gab ihn gar nicht allzu lang. Ja, da werden wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Trotzdem reden wir heute auch über ihn. Heute hier im Kammermusiksaal. Dan Brown schreibt sich Bücher über ihn. Es gibt Videospiele, es gibt Verfilmungen, Serien, Romane, Filme, was weiß ich, habe ich wahrscheinlich alles schon doppelt jetzt erwähnt, über die Illuminaten und ähnliche Verschwörungserzählungen. Und das Interessante ist ja aber, dass diese Mythenbildung um die Illuminaten von Anfang an im Grunde stattfand.
Ja, und das ist jetzt die Frage, ob er vielleicht sogar selber was dazu beigetragen hat.
Adam Weishaupt, meinst du?
Genau, ja. Und wir werden das vielleicht gleich noch ein bisschen näher vertiefen, aber es hat sich eben sehr schnell, ich sag mal, die Erzählung gehalten, dass der Orden im Geheimen weitermachen würde, dass er nahezu alle Institutionen unterwandert habe und überall sozusagen wirken würde. Und ich habe auch gefunden, in rechtsextremen Kreisen viel später, im 19. Jahrhundert, da waren die Illuminaten auch besonders interessant und auch er selber, Adam Weishaupt. Da wurde nämlich behauptet, er sei Jude gewesen und habe die antisemitische Hetzschrift Die Protokolle der Weisen von Zion verfasst. Da werden dann Pläne aufgeschrieben über die angebliche jüdische Weltverschwörung. Das kann alles nicht sein, aber man sieht daran, es ist einfach eine Geschichte, die sich durch die Jahrhunderte sozusagen gehalten hat und immer weiter gezählt wurde.
Und man sieht, sowas kommt von sowas. Aus Verschwörungserzählungen erwachsen wieder neue Verschwörungserzählungen. Wir wollen es aber natürlich in einer Stunde History genau wissen und haben Veronika von Borries drauf angesetzt, herauszufinden, wo sie herkommen und was es mit ihnen auf sich hat, die Illuminaten. Veronika, komm auf die Bühne und du hast noch jemanden dabei.
Meinst du, ich kann dich als Sprecher für einen Beitrag einspannen?
Ja, klar. Worum geht's?
Die Illuminaten.
Ah, die Illuminaten. Darf ich dann Passagen aus diesen Dan Brown-Büchern vorlesen? Sowas wie Da Vinci Code und so?
Das ist ein Beitrag für eine seriöse Sendung. Kein Verschwörungsquatsch.
Ja, aber heißt das, die Illuminaten hat es nie gegeben?
Doch schon. Sonst würde ich ja wohl keinen Beitrag drüber machen. Aber sie hatten mit den Fantasien von Dan Brown und seinen Vorgängern wirklich nicht viel zu tun.
Ja, aber irgendwas muss doch an denen dran gewesen sein, ne?
Die Betonung liegt da halt auf irgendwas. Also was stimmt ist, die Illuminaten sind eine Geheimgesellschaft, gegründet am 1. Mai 1776 von einem gewissen Adam Weishaupt.
Ach, und ich dachte, das wäre so eine uralte Verschwörung aus dem Mittelalter bis in unsere Tage.
Das wären sie wirklich gerne gewesen. Und Adam Weishaupt hat auch viel daran gesetzt, es gegenüber seinen Anhängern so aussehen zu lassen.
Okay, und warum macht jemand sowas?
Na, wer hat noch nicht in seiner Kindheit mit seinen Freunden einen geheimen Detektivclub gegründet oder zumindest mal davon geträumt?
Du auch?
Na, hat doch Spaß gemacht, oder nicht?
Okay, also dieser Adam Weishaupt, der wollte TKKG spielen, ne?
Zu Weishaupts Zeiten waren Geheimgesellschaften auf jeden Fall schwer in Mode, vor allem eben die Freimaurerei.
Und warum?
Naja, 1776 ist mitten in der Zeit der Aufklärung, aber eben noch vor der Französischen Revolution. Diese Ideen von Gleichheit, Freiheit, Rationalität und Wissenschaft, dass der Mensch sich bessern kann, indem er seinen Geist mit Wissen erhält, also sich illuminiert, das waren alles neue und moderne Ideen und die waren halt schon auch ein bisschen gefährlich.
Weil die Kirche ein Problem mit Wissenschaft und Rationalität hatte, hm?
Ja, nicht nur die Kirche, auch Teile des Adels.
Okay, und in einer Freimaurerloge, da konnte der gebildete Herr des 18. Jahrhunderts solche Ideen austauschen, ohne dass die Kirche zuhört. Hm?
Und er lebt halt in dieser schönen Fiktion, dass er einer uralten Geheimgesellschaft angehört, die bis auf die Bauhütten des Mittelalters zurückreicht. Mit Geheimritualen, verborgenem uraltem Wissen, das es vor dem Würgegriff der Kirche zu retten gilt.
Ah ja, ich glaube, dass bestimmte Leute auch heute noch so das Anziehen finden würde. Aber warum hat sich dieser Weishaupt dann nicht einfach irgendeiner Freimaurerloge angeschlossen?
Ja, weil das dann wohl zu teuer gewesen wäre und weil er damit seinen Anliegen auch nicht weiterkam. Also man muss wissen, der Weishaupt, der war Professor für Recht und Philosophie an der Uni Ingolstadt und er war dort der einzige weltliche Lehrstuhlinhaber. Alle seine Kollegen waren ehemalige Jesuiten, die waren gegen jede Art von neuer Idee. Und es muss Weishaupt so auf den Keks gegangen sein, dass er dann eben beschlossen hat, eine Geheimgesellschaft zu gründen, um aufklärerische Ideen unter der Hand zu verbreiten und dann so zur Weltherrschaft zu gelangen.
Ah ja, wenn man schon eine Geheimgesellschaft gründet, dann auch bitte gleich Weltherrschaften. Aber ehrlich gesagt, das hört sich jetzt alles so an, als hätte Dan Brown sich das ausgedacht.
Ja, bis dahin schon. Aber Weishaupts Illuminatenorden war nicht verstrickt in eine Verschwörung um die Nachkommen von Jesus Christus. Ziel war es, die Mitglieder zur Weisheit zu erziehen und sie so eben zu idealen Anführern zu machen, die dann die Weltherrschaft übernehmen und die Menschheit in eine neue Zeit des Friedens und der Freiheit führen. Tatsächlich hießen die Illuminati auch erstmal Bund der Perfektibilisten. Der Name war Weishaupt dann ein bisschen zu umständlich.
Ja, Illuminati ist tatsächlich eingängiger. Und wie weit ist Weishaupt mit seinem Plan denn gekommen?
Also er war tatsächlich recht erfolgreich darin, Leute anzuwerben. Also zum Beispiel Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, Alfons von Knigge, die Herzoge von Sachsen-Weimar und Sachsen-Gotha, alles Illuminaten. Und es ist ihm auch gelungen, mehrere eigene Logen zu gründen und bestehende Freimaurerlogen zu unterwandern.
Ja, da waren Sie ja auf einem guten Weg, hm?
Ja, aber am Ende war der Orden einfach nicht gut organisiert. Also Weishaupt hat sich mit Leuten zerstritten, auch weil er Sachen versprochen hat, die er inhaltlich nicht liefern konnte. Da hatten dann viele gerade von den berühmten Mitgliedern Goethe und so keinen Bock mehr. Und dann haben in München einige der Mitglieder offen damit angegeben, dass sie Illuminaten sind und was das für eine krasse Geheimgesellschaft ist.
Dann war sie auf jeden Fall nicht mehr ganz so geheim.
Genau, und ist dann auch folgerichtig verboten worden. Das endgültige Verbot in Bayern kam 1790 und dann war damit Schluss.
Aber könnten die nicht irgendwo im Untergrund noch überlebt haben und noch immer Richtung Weltherrschaft streben, hä?
Ja, bestimmt. Aber solange ihnen so scharfsinnige Geister wie Dan Brown auf den Fersen sind, mache ich mir da keine Sorgen.
Veronika von Borries für eine Stunde History. Zusammen mit Schauspieler Richard Hucke aus unserem Deutschlandfunk-Sprecherensemble. Danke dir auch, Richard. Also sie wollten ein bisschen TKKG spielen, die Illuminaten. Ich bin nicht so super TKKG-versiert, um jetzt zu wissen, wer dann Adam Weishaupt gewesen wäre. Veronika, wer wäre das dann? Schwierig, ne? Ist mehr so eine Teamleistung. Tim. Also ich sag mal, bei den drei Fragezeichen wäre Justus Jonas wahrscheinlich, ne? So, und über diesen Oberilluminaten wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr erfahren im Gespräch mit Historiker Olaf Simons von der Arbeitsstelle Illuminatenforschung der Uni Erfurt. Herr Simons, grüße Sie. Also ich finde, das verrät schon alleine was, dass die Uni Erfurt diese Arbeitsstelle hat, Illuminatenforschung, ein eigenes Feld, oder? Die scheinen irgendwie interessant zu sein, diese Illuminaten.
Liegt mit daran, dass wir seit den 90ern plötzlich diesen Aktenschatz haben. Mhm. Man hat eigentlich vorher nicht genau gewusst, wie lange das läuft. Man hat ja nur die vom Bayerischen Staat veröffentlichten Sachen gehabt. Mhm. Und ab den 90ern ist plötzlich das Aktenmaterial zugänglich, was die letzte Bastion produziert hat in Weimar, in Gotha. Mhm. Und das ist halt in Aufarbeitung. Und das lohnt sich deswegen, eine eigene Arbeitsstelle zu machen.
Ja, dann schauen wir mal jetzt genau rein, Herr Simons. Also die Illuminaten waren ein Geheimbund, könnte man das sagen?
Kann man sagen.
Ein Bund, der nach Macht strebte.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ein Bund auch von Gleichgesinnten, wenn es um aufklärerische Gedanken geht?
Schwierig.
Aha.
Weil
warum ist das letzte schwierig?
Naja, weil natürlich ganz unklar ist, Aufklärung ist ein dehnbares Wort.
Das ist auch
und
wahr.
Wenn ich sage Aufklärung, und dann schwingt immer so mit, wir gehen vom Mittelalter in die Renaissance, dann kommt das Barock, kleiner Rückschlag, dann kommt die Aufklärung und das ist der Anfang der Moderne. Da haben wir eine einfache Geschichte.
Ja.
Und sind die Illuminaten in dieser Geschichte richtig passend? Eine so eine Frage ist Transparenz, politische Wirksamkeit nach außen, Demokratie, keine Demokratie drin, sind schon sehr absolutistische Machtstrukturen. Wenn wir sagen, die Illuminaten sind dagegen, ist schwierig.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, es gibt viele aufgeklärte Personen im Illuminatenorden,
die sich nicht aufklärerisch verhalten,
ziemlich unaufgeklärt halten.
Ja. Adam Weishaupt spielt dabei eine besondere Rolle?
Auf jeden Fall.
Ja. Ist er der Absolutist praktisch in dem Laden?
Wobei man sagen muss, es wird ihm früh zum Vorwurf gemacht. Ab 1778 sind, also zwei Jahre nach Gründung, und jetzt geht das Ganze erst richtig los. Das war eine kleine Studentengruppe. Jetzt plötzlich werden ihm Vorwürfe des Despotismus gemacht, gegen die er sich massiv wehrt, aber auch kaum richtig wehren kann. Also es ist schon eine schwierige Frage, wie er selbst da drin steht, aber er selbst sieht sich als Zentrum und unergründbares Zentrum, weil alle Informationsflüsse eindimensional zu ihm raufgehen sollen. Mhm. Also da sind schon im Orden sehr viele gegen ihn.
Aber da sind auch schon diese klandestinen Elemente, oder? Wenn er diesen Informationsfluss immer nur zu ihm, alles über ihn, da wird es ja eben gleich, wie Sie gesagt haben, sehr intransparent,
ja.
Was vielleicht auch dieser Mythenbildung weiterhilft, oder?
Auf jeden Fall. Das war auch von ihm sehr klar strukturell durchdacht und die Vorstellung war durchaus, dass die Mitglieder sich selbst observiert fühlen, dass sie nicht wissen, wie groß der Orden ist. Es sind interne Methoden da drin, den größer erscheinen zu lassen, zum Beispiel den den rückwirkenden Postverkehr, das ist ein sehr stark auf Postverkehr basierendes Ding, da wird eine zeitliche Verzögerung von einem Monat eingebaut, sodass die Illuminaten das Gefühl haben, die Person, mit der sie monatlich korrespondieren, die muss weit weg sein. Und lauter so Tricks, mit denen der Orden sich selbst größer macht, als er ist.
Jetzt waren aber natürlich auch echte Promis der Zeit an Bord. Also wir haben schon von Goethe, Herder und einigen Herzögen gehört. Ich möchte aber auf einen nochmal genau zu sprechen kommen, Herr Simons, nämlich auf Adolf Knigge. Vielen geht er heute so als Benimmmeister. In Wahrheit war er aber eigentlich ein ziemlich wichtiger Aufklärer auch seiner Zeit. Ja, wobei jetzt macht es,
ja? Ja.
Doch, war er schon, oder?
Sagen wir.
Und der stand mit Weishaupt auf Konfrontationskurs, oder?
Er kommt mit der Zeit auf Konfrontationskurs, weil er sehr erfolgreich ist. Man muss sagen, Weishaupt selbst war nicht so erfolgreich. Mhm. Das Ding hat 40 Leute, als Knigge anfängt. Und Knigge selbst rühmt sich, 500 hinzugeworben zu haben, die im Schneeballsystem weiterwirken. Knigge hat das Ding in die Freimaurerei massiv geöffnet. Mhm. Und insofern, da gab es dann schnell Unstimmigkeiten, allein schon wegen des massiven Wachstums, das Knigge reinbrachte.
Aber als ich vorhin so versucht habe zu beschreiben, was der Bund eigentlich war, haben Sie, glaube ich, am heftigsten zugestimmt, weil die waren auf Macht aus. Teilten Sie diese Ziele dann auch, Knigge und Weishaupt?
Also ob sie untereinander die Macht teilten, das nicht. Aber tatsächlich ist das einer der ganz wesentlichen Elemente, die in den verschiedenen Modellen, die Weishaupt durchspielt, offen artikuliert werden. Es gibt zwei sehr symptomatische Probeschriften von ihm. Die eine ist darüber, wie man absolute Macht über Personen gewinnen kann in einem Geheimorden. Da baut er das Strukturmodell auf und sagt, das würde funktionieren, dass er dann als Zentrum, als unbekanntes Zentrum absolute Macht gewinnen kann. Das zweite ist, ob sowas einem Staat gefährlich werden kann. Auch das ist in zwei Aufsätzen, die Knigge und Weishaupt miteinander austauschen und wo Knigge sieht, was Weishaupt denkt. Also es ist ganz offen.
Die klingen irgendwie ganz schön intrigant, die Typen, oder?
Ja. ist sicherlich eine der Sachen, schon bei der Einführung von Knigge wird Knigge vorgestellt intern als ein potenziell intriganter Höfling. Die sind da nicht miteinander zimperlich umgegangen und haben sehr viel Sorgen voreinander gehabt. Das Vertrauen in diesem Orden ist von Anfang an sehr gering.
Ist vielleicht aber auch der Grund, warum es diesen Orden nur 9 Jahre lang gibt, oder?
Das bayerische Verbot ist ein massiver Schlag, aber der viel schlimmere Schlag ist, dass die ganze Sache publik gemacht wird. Sowohl Adam Weishaupt veröffentlicht und legt die einzelnen Gradschriften auf den Tisch, wie der bayerische Staat. Der bayerische Staat publiziert 2 Bände der gesamten beschlagnahmten Akten. Es ist ein Meisterzug des Staates, einfach an die Öffentlichkeit zu gehen.
Die machen transparent.
Die machen transparent, absolut. Deswegen muss man auch vorsichtig sein zu sagen, Aufklärung, so die einfache Sache, Staat ist nicht aufgeklärt, ja. Adam Weishaupt ist der Aufklärer, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Die sind schon aufgeklärte Staaten in vielerlei Hinsicht.
Ja, an der Stelle klingt es wirklich eher andersrum, ne? Jetzt ranken sich aber 250 Jahre nach seiner Gründung immer noch diese Mythen um den Illuminatenorden. Die möglicherweise etwas verfahrene klandestine Struktur wäre ein Grund. Was glauben Sie, woher kommt das sonst?
Es ist eine geringe Transmission von Weishaupt, aber die Sache ist natürlich schon ein Schock für den Staat, zu verstehen, dass er so unterminiert ist. Ein anderer Schock ist für die Freimaurerei. Es ist ein System, was 1260 Leute akquiriert in der Freimaurerei und dort eine Dachstruktur aufbaut und Logen von unten mit Neulingen befüttert. Also da ist man schon erstaunt, mit welcher strategischen Klarheit das Ding wirkt. Und das muss sich ein Staat überlegen, ob er sowas zulassen kann in einer Struktur, in der auch offen über Macht und über die Abschaffung von Staaten gesprochen wird.
Also ist es vielleicht auch so ein Abwehrreflex, dass diese Verschwörungsmythen erzählen? So schaut mal, also auch so eine Art vielleicht Paranoia, schaut mal, überall könnten sich diese Geheimbünde gründen, Achtung, gefährlich, es gibt diese Verschwörungen.
Naja, also richtig los geht es mit der Französischen Revolution und der Diskreditierung der Französischen Revolution. In den Zeitungen ist klar, es ist ein öffentliches Phänomen und die Öffentlichkeit ist aufgestanden gegen die Monarchie, das ist das Paradigma. Und jetzt dieses Paradigma zu diskreditieren und zu sagen, das, was ihr da in den Medien seht, ist nicht wahr. Es ist in Wirklichkeit gesteuert und es ist von oben und intern gesteuert. Das ist die maximale Diskreditierung der Französischen Revolution, die man liefern kann.
Das heißt, aus dem Ausland gesteuert von irgendeiner Geheimorganisation.
Das heißt, da in diesem historischen Knotenpunkt, wo alles so heiß zusammenläuft, französische Revolution, spielen die Illuminaten dann auch wieder eine Rolle?
So ab den Mitte 1790ern ist das ein zentraler Punkt, dass man die Versuche, den Orden noch zu retten, die stattgefunden haben, als Indikator dafür nimmt, dass was gewesen sein kann. Aber das ist schon hochgradig polemisch. Und ich würde sagen, es ist nicht gegen den Illuminatenorden polemisch, es ist gegen die französische Revolution polemisch. Es entzieht ihr eigenes Narrativ.
Historiker Olaf Simons forscht zu den Illuminaten, war bei uns in einer Stunde History. Herr Simons, vielen Dank. Matthias, bevor wir jetzt weiterziehen zu Illuminaten und anderen Verschwörungserzählungen, jetzt ein kleiner Hinweis an unsere Podcast-Gemeinde. Denn ihr im Saal, ihr wisst das hier alle, wir sind ja beim Deutschlandfunk Festival History Talks, also ein Festival nur für Geschichtspodcasts. Und ich will nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass vor uns die Kolleginnen und Kollegen vom Crashkurs dran waren, ein Podcast zur Wirtschaftsgeschichte. Heute Nachmittag gab es Tatort Kunst mit Kriminalfällen aus der Kunstwelt. Da steckt aber auch immer eine Menge Geschichte mit drin. Und die Kolleginnen von Der Rest ist Geschichte zum Beispiel waren gestern auf der Bühne. KI Verstehen war auch da. Also für die bitte alle auch noch mal einen Applaus, dass wir so ein cooles Programm hatten an den letzten zwei Tagen. Und wenn ihr Lust habt, findet ihr all diese Podcasts, die ich eben erwähnt habe, in der Deutschlandfunk-App zum Anhören. Wir runden heute alles ab, Matthias, dieses schöne Festival mit den Verschwörungserzählungen und kommen zu einer der langlebigsten, die es überhaupt gibt. Und du hattest die vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt.
Langlebig und widerlich, muss man dazu sagen. Das ist das bekannteste und wie ich finde schlimmste Beispiel einer Verschwörungserzählung, nämlich die berühmten und berüchtigten Protokolle der Weisen von Zion. In diesen angeblichen Protokollen wird ein Szenario aufgeschrieben einer jüdischen Weltverschwörung. Die Errichtung eines jüdischen Weltreiches ist das Schlussziel und die Zerrüttung der Demokratie auf der gesamten Welt soll dadurch erfolgen, weil nämlich die zentralen Werte von Demokratie, Freiheit und Gleichheit zum Beispiel angeblich der menschlichen Natur widersprechen würden und das sei alles unvereinbar und das müsste man sofort abschaffen. Das ist alles extrem schwer zu ertragen, wenn man das liest. Das ist wirklich sehr unangenehm. Aber wir finden Teile davon, auch wenn wir uns über heutige Verschwörungserzählungen unterhalten. Das ist alles in sich geschlossen. Es duldet keinerlei Gegenargumentation und ist absolut radikal. Und das ist relativ schwierig, dagegen zu argumentieren.
Vor allem sind diese Pseudoprotokolle ja auch ein gutes Beispiel, also in Anführungszeichen gutes Beispiel für Verschwörungserzählungen, Desinformationen, letztlich die Wirkung zeigen, die wirklich Wirkung entfalten über Jahrhunderte.
Ja, das Schlimme ist, dass dann am 20. Jahrhundert, am Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der faschistischen Bewegungen in ganz Europa, insbesondere bei den Deutschen, bei den völkischen Bewegungen oder der Alldeutsche Verband ist ein solches Beispiel, wurde diese Protokolle wieder aufgenommen und aufgesogen und verarbeitet. Und ich will jetzt mal ein Zitat sagen, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Jedenfalls entspricht es der Wahrheit. Das hat ein Funktionär des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes Anfang 1919 geschrieben. Und da kann man ja sehr schnell sehen, wie kurz der Weg dann zur Nazi-Propaganda war. Und da, bei denen hieß es dann, es gibt eine kommunistisch-bolschewistische Verschwörung, die aus Moskau kommt und die heißt dann jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Und dieser Verschwörung müsse man mit Krieg und Mord und Totschlag zuvorkommen.
Von einer Verschwörung zur nächsten, so geht es durch die Jahrhunderte. Und ihr seht ja auch schon, welche Schäden sie anrichten können, diese Verschwörungserzählungen. Und wie das aber genau funktioniert, das wollen wir nochmal klären mit einem schon oft gerne gehörten Gast in einer Stunde History, jetzt heute dann auch mal gerne gesehen, nämlich mit Historiker Matthias Niendorf von der Uni Greifswald, der ein Buch veröffentlicht hat zu Verschwörungserzählungen. Hallo Herr Niendorf. Ja, vielen Dank. Ich finde den Titel genial, Herr Niendorf. Verschwörungstheorien, anthropologische Konstanten, historische Varianten. Heißt also, schon immer da gewesen und erzählt sich der Mensch immer wieder von Neuem, nur in anderer Fassung. Ja? Verstehe ich das so richtig?
Ganz richtig, aber eben dieses von Neuem, das ist das Interessante. Also wir haben das ja in dem Sketch auch schon gehört. Als Kind findet man das irgendwie cool, mit anderen was gemeinsam zu haben, was andere, vielleicht Erwachsene oder so, nicht wissen und auch nicht wissen sollen. Also da kann man sagen, das ist so eine anthropologische Konstante. Und wir sind ja im Zeitalter der Globalisierung. Und die Frage ist eben, ist das, was uns beschäftigt, letzten Endes nicht irgendwie koloniales Erbe? Und da ist es tatsächlich interessant, mal über den europäischen Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn man sich ein Land vornimmt, das nun ganz oberflächlich nur von Europa berührt worden ist, Äthiopien, da kann man sagen, da gibt es tatsächlich etwas Vergleichbares. Etwas ist nicht so, wie es scheint. Aber wenn man Bescheid weiß, dann ist man eingeweiht und es ist nicht weiß, sondern es ist schwarz. Und da kann man sagen, das ist tatsächlich das, was Verschwörungstheorien auszeichnet, nicht? Also die absolute Überzeugtheit von einem selbst und dass man eben klüger und besser ist als die anderen und dass man etwas um 180 Grad drehen kann oder die Maske runterreißen, weiß ist schwarz.
Jetzt gibt es ja aber viele so TKKG-Clubs und Detektiv-Clubs in der Welt, wo kleinere Gruppen vielleicht eine Erzählung finden, die sie gemeinsam eint, aber nicht alle werden zu diesen riesigen Verschwörungserzählungen, die wirklich weltweit Menschen bewegen, wie es vielleicht bei den Illuminaten der Fall ist. Wie würden Sie das erklären? Wieso ist aus den Illuminaten so ein Riesending geworden?
Ja, da kann ich auch wieder an den Anfang des Podcasts anschließen. 1776 war doch einiges los. Und zwar auch die Öffentlichkeit hat sich geändert. Also wir wissen, Gutenberg ist schon ein bisschen her. Auch in Köln gab es Frühdrucke. Aber jetzt kommt die Massenproduktion von Büchern. Und tatsächlich, der Zerfall des alten französischen Gottesgnadentums war für viele Menschen ein Schock. Sie haben nicht nur ihren Glauben, sie haben auch ihre Arbeit verloren. Und wenn es solche großen Ereignisse gibt, ja, dann muss auch irgendetwas Großes dahinter stehen. Vielleicht nicht unbedingt eine große Gruppe, aber große kriminelle Energie. Und wir haben das ja gehört. Das Meisterstück des bayerischen Staates war die Veröffentlichung dieser beiden Bände. Und tatsächlich war das das Material, aus dem dann spätere Verschwörungstheoretiker haben schöpfen können.
Wie überlebt denn aber dann diese Zeit? Also das fand ich jetzt sehr plausibel. Ja, die Öffentlichkeit verändert sich. Es ist alles in diesem Fokuspunkt, Ende 18. Jahrhundert. Alles verdichtet sich und die Leute, ich sag's mal ganz blöd, fahren jetzt auf diese Illuminaten ab, können ihnen auch irgendwie die Schuld zuschieben. Aber wie überleben die das 19., also das 20., Teile des 21. Jahrhunderts?
Ja, ich glaube, es gibt viele, die heute leiden an den transatlantischen Beziehungen. Aber sie waren mal besser. Sie waren mal besser am Ende des 18. Jahrhunderts. Wir haben ja von der Gründung der USA auch gerade gehört. Und tatsächlich gab es einen Reverend, ich glaube, kalvinistischen Geistlichen in den USA, der hörte auf den Namen Morse. Das ist also genau wie nach dem Alphabet. Und der ist in eine Buchhandlung gegangen. Und da hat er ein Buch gekauft, in dem offiziell religiöse Lieder waren, aber nur Lieder ohne die göttliche Natur Christi. Und dann war unser Geistlicher schockiert. Ein paar Jahre später, wieder in der Buchhandlung, findet er einen Klassiker von Robinson über die Illuminati und sofort ist es ihm klar geworden, warum auf einmal der göttliche Glaube gefährdet ist. So, und dann hatte dieser Herr Morse auch Zugang bis zum Präsidenten. Ja, und in Amerika waren ja auch viele Auswanderer, die gehen zurück. Also das heißt, ursprünglich ist diese Illuminatentheorie eine europäische Leistung, die nach Amerika wandert und von Amerika, Stichwort Dan Brown und andere, wandert sie wieder zu uns nach Europa zurück.
Die Amerikaner waren schon immer gute Storyteller, muss man sagen, ne,
an der Stelle. In der Tat. Mhm.
Jetzt waren wir bei den Illuminaten. Wir haben auch schon von den Protokollen der Weisen von Zion gehört. Was würden Sie denn sagen, Herr Nienhoff, aus Mittelalter oder Neuzeit, was wäre eine spannende, in Anführungszeichen wieder, Verschwörungserzählung, der wir uns nochmal widmen sollten?
Ja, das ist das Testament Peters des Großen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat oder nur davon gehört hat.
Hat hier jemand das Testament von Peter dem Großen gelesen? Also weniger als Dan Brown, muss man sagen.
Ja. Deutlich weniger. Und da sind Sie in sehr guter Gesellschaft. Aber Sie finden die Wahrheit. Sie finden die Wahrheit, warum Putin diese ganzen Kriege führt. Und das ist tatsächlich eine interessante Verschwörungserzählung von über 200 Jahren. Die Überlieferungsgeschichte ist noch komplizierter vielleicht als mit den Illuminati. Jedenfalls im 19. Jahrhundert kamen da so Broschüren auf den Markt, das Testament Peters des Großen. Und da wird in mehreren Punkten ein Programm entwickelt. Russland muss den Westen spalten, um selbst eine mächtige Macht zu werden und sich dann Europa einheimsen. Das ist also der Masterplan. Und ist es in der Tat interessant, wer alles an das Testament Peter des Großen geglaubt hat. Also aller Wahrscheinlichkeit nach waren es Polen, die ihren Staat verloren haben Ende des 18. Jahrhunderts durch das Zusammenspiel von Preußen, Österreich und Russland. Und der Schurke im Stück war Russland. Und interessant ist tatsächlich, dieses Testament Peters des Großen haben nicht nur Sie nicht gelesen, aber viele wissen davon Bescheid. Und unter diesen Bescheidwissern gehört niemand anders als zum Beispiel Präsident Harry Truman. Stichwort Kalter Krieg. Kann ja sein, dass es eine Fälschung ist, aber es ist die Wahrheit. Ja, und es wird heute auch in der Ukraine verwendet, wenn also ein Militärführer von Azov sagt, ja, ja, das stand ja schon im Testament Peters des Großen.
Matthias Niendorf, Historiker von der Uni Greifswald. Danke fürs Gespräch, Herr Niendorf. Ja, Matthias, langlebig, Verschwörungserzählungen, wirkmächtig, im Zweifel vielleicht auch gefährlich. Es gibt sie seit Jahrhunderten, anthropologische Konstante haben wir ja gerade gehört, aber heute gibt es sie eben auch noch.
Ja, und die sind auch genauso gefährlich, ehrlich gesagt. Ich habe mal ein paar so rausgesucht, die in unserer Zeit, also in den letzten 20 Jahren sozusagen, stattgefunden haben. Jeder erinnert sich an den 11. September 2001 und da ging dann die Erzählung herum, George W. Bush habe diesen Anschlag selbst beauftragt, um hinterher Law and Order Gesetze durchsetzen zu können. Dann bleiben wir mal in Washington, Wahlkampf 2016, Hillary Clinton gegen Donald Trump. Da kam das damals so berühmte Pizzagate auf, also Clinton und andere würden in einer Pizzeria in Washington im Keller Kinder in einem Kinderpornoring verwahren und die also entsprechend meistbietend verhökern. Dann ganz bekannt auch bei uns, QAnon. Das ist ein angeblich im Weißen Haus in Washington sitzender Insider, der Informationen über die Präsidentschaft von Donald Trump hat, wie er gegen den sogenannten Deep State kämpft. Also alle, die im Untergrund sozusagen gegen die Bevölkerung angehen und diesen ganzen Staat im Würgegriff haben. Und dann 2020, der bis dahin, wie ich finde, wirklich unrühmliche Höhepunkt, The Big Lie, die große Lüge. Und zwar die von der angeblich gestohlenen Wahl zugunsten von Joe Biden im Wahlkampf gegen Donald Trump im Jahr 2020 und dann im Januar 2021 die wirklich brutale und schlimme Erstürmung des Kapitol durch die aufgebrachten Leute, Anhänger von Trump.
Ich habe sehr, sehr oft Washington gerade gehört.
Ja.
Spielt sich viel in den USA ab, von dem, was du eben erzählt hast. Schauen wir vor die eigene Haustür.
Ja.
Was hätten wir für Verschwörungserzählungen in Deutschland?
Ja, da gehe ich jetzt auch mal nur auf, wir haben ja schon oft über Deutschland jetzt auch gesprochen oder über unsere Region, da gehe ich jetzt nur mal auf Corona zurück. Und wenn wir uns da noch alle gut dran erinnern, da wimmelte es geradezu von irgendwelchen komischen, schwurbelnden Verschwörungserzählungen. Also eine davon, Bill Gates habe das Virus herstellen lassen, um uns über einen Impfstoff dann kleine Mikrochips zu implantieren, mit der er Menschen steuern und manipulieren könne. Das ist derartig absurd, aber es wurde halt von vielen Leuten weitergetragen. Und wenn man dann noch dazu denkt, dass es wirklich beunruhigend ist, dass viele Deutsche der Meinung damals waren, dass Medien, also wir, Informationen zurückhalten oder sie mit Absicht falsch darstellten, um das Volk ruhig zu halten. Und dann hätten wir den Virus oder das Virus gefährlicher gemacht, als er eigentlich gewesen ist, um die Bürger in die Irre zu führen. Und diesen beiden letzten Aussagen haben einer relativ neuen Umfrage zufolge 24% der Befragten zugestimmt. Und das, da muss ich wirklich sagen, das finde ich nicht nur beunruhigend, das ist erschreckend.
Du hast mich hier vorher mit der Hand unter der Weste gegrüßt, dir würde ich auch nicht trauen, mein Lieber.
Ja, ich weiß.
Nein, aber genau deswegen, was Matthias eben gesagt hat, brauchen wir Leute, die heute genau hinschauen bei Verschwörungserzählungen und auf die Dynamik, mit der sie sich ausbreiten. Und das macht zum Beispiel Katharina Nokun, Publizistin und Podcasterin auch, die gemeinsam mit Pia Lamberti Bücher zu Verschwörungserzählungen geschrieben hat. Habt ihr sicher schon mal eins von gesehen, denn die standen ziemlich weit oben auf allen Bestsellerlisten. Hallo Frau Nokun.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Hätten Sie auch noch mal einen Erklärungsversuch für uns? Also selbst so alte Erzählungen, Verschwörungserzählungen wie die Illuminaten, wie schaffen die es so lange zu überleben und vielleicht sogar auch immer wieder neu anzudocken?
Naja, bei den Beispielen, die gerade eben auch angeführt wurden, muss man sagen, es gibt ja Menschen, die politisch auch davon profitieren, dass Leute daran glauben, dass Leute diese Feindbilder haben. Und gerade bei Verschwörungserzählungen muss man sagen, wir sehen immer wieder in der Geschichte diese Beispiele, wo Geschichten genommen werden, um Feindbilder zu konstruieren, die dann aber ja politisch ganz recht kommen für die Verbreiterinnen und Verbreiter. Und das funktioniert besonders dann ganz gut, wenn sich diese Geschichten aber an Vorurteile oder Mythen anknüpfen können, die eh schon in der Geschichte existieren. Also bestes Beispiel sind antisemitische Verschwörungserzählungen, die oft eben andocken an Dinge, die einfach sehr tief in unserer Gesellschaft immer noch verwurzelt sind. Und ja, im Endeffekt muss man sagen, wir haben mit Dan Brown gestartet. Mhm. Man merkt ja schnell, wenn man diese Geschichten hört. Ja, das hat so alles, was so ein zweitklassiger Beef-Hollywood-Film braucht. Ja. Na, also so, das sind die Helden, das sind die Leute, die die Verschwörung aufdecken. Das sind das Böse, ne? Das absolut Böse, wo nicht diskutiert wird, naja, ist hier vielleicht ein bisschen grau. Nee, das ist ganz eindeutig, die Leute müssen bekämpft werden. Und ja, am Ende wird dann alles gut. Ja, also es ist halt wirklich so eine klassische Geschichte, die sich Menschen eben ja in unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Zeiten schon immer gerne weitererzählt haben. Und bei den sehr erfolgreichen Verschwörungserzählungen merken wir immer wieder, dass die auch im Wandel der Zeit sich verändern, dass beispielsweise die Feindbilder angepasst werden an aktuelle politische Debatten. Ja, also es gibt ja nicht die Illuminaten-Verschwörungserzählung. Es gibt mindestens 10.000, wenn wir uns mal im Internet oder auf Telegram umschauen, und das macht sie eben auch so, ja, persistent.
Weil sie im Kern sowas ist wie so eine Deep State-Erzählung, oder was macht sie vielleicht auch so wandelbar, diese Illuminaten-Erzählung?
Ja, also im Endeffekt muss man sagen, wir haben da eine sehr große Remix-Kultur unter den Leuten, die das verbreiten. Das ist auch manchmal so eine Abstimmung mit den Füßen. Das sieht man vor allem jetzt auch während der Pandemie beispielsweise auf Telegram bei diesen großen Accounts, die ja wirklich totalen Unsinn verbreitet haben. Da wurde teilweise auch ja, also 5 unterschiedliche Geschichten von einem Akteur verbreitet, und dann hat man eben sehr schnell gesehen, worauf springen die Leute an, und das wurde dann auch weiter ausgeschmückt. Und aus der psychologischen Forschung wissen wir eben, dass Verschwörungserzählungen gerade in Krisenzeiten für einige Menschen noch mal besonders anziehend werden, weil in diesen Geschichten ja irgendwo diese Idee ist, es gibt diesen einen Plan, der mir alles erklärt. Und es gibt vielleicht auch die Leute, die an allem schuld sind. Ja, also diese klassische Sündenbockfunktion, die wir da haben. Und weil es ja eine Heldengeschichte irgendwo ist, kann ich mich damit aufwerten, besonders fühlen. Und das gilt sowohl für die einzelne Person als auch natürlich auch für politische Gruppen, die sich dann auch ja irgendwo so aufwerten und zu etwas Besonderes machen. Und zu etwas Besonderem machen, und im Extremfall kann das dann aber ganz schön unschöne Effekte haben. Es wurde gerade auch von QAnon gesprochen, also das ist ja auch eine Gruppierung, wo auch unterschiedliche Attentäter eben auch daraus hervorgegangen sind.
Über unschöne Effekte möchte ich gleich unbedingt noch sprechen, nur vielleicht noch mal kurz zu Ihrem ersten Buch, Frau Nukun, das Sie mit Pia Lamberti geschrieben haben, haben Sie 2020 rausgebracht. Das heißt, Sie hatten schon angefangen zu schreiben vor der Pandemie, oder?
Ja,
das. Und mussten dann wieder von vorne anfangen.
Ganz so war es nicht. Nee. Also tatsächlich war es so eine Standardfrage manchmal bei Interviews, dass es dann hieß so zum Auflockern so, ja, also Frau Nukun, Sie wussten doch, dass die Pandemie kommt, sonst hätten Sie nicht dieses Haha. Und ich dann so,
Illuminaten.
Ja, mäßig lustig, ja. Und
mäßig lustig, ja.
Und das war aber auch so, war aber auch so der Vibe, wie wir über Verschwörungserzählungen vor der Pandemie, glaube ich, auch häufig gesprochen haben. So, naja, okay, man kennt diese paar Beispiele, wo es dann auch gefährlich wurde mit Attentaten, und wir haben alle im Geschichtsunterricht aufgepasst und wissen, was die Geschichte um die angeblichen Protokolle von Zion alles angerichtet haben in Deutschland. Aber das andere wurde dann so unter lustig abgehakt. Und ich muss sagen, je mehr man sich mit diesen Phänomen beschäftigt, desto weniger harmlos ist das aber, weil man sich immer klar machen muss, wenn Leute das wirklich so glauben, ja, dann ist es überhaupt nicht harmlos, so von wegen, ja, 5G-Strahlen kontrollieren mein Gehirn. Mhm. Die Leute haben dann teilweise Angst, rauszugehen, und das, ja, führt zu einer Gefährdung für sich und andere, aber natürlich auch die Gesellschaft. Wir haben über die Pandemie gesprochen. Natürlich ist es ein Problem, wenn ein Teil der Gesellschaft sagt, ich vertraue Wissenschaft und seriösen Medien nicht, stattdessen werfe ich aber mein Vertrauen relativ sorglos an irgendeinen Telegram-Influencer, der halt im Zweifel noch daraus ein Businessmodell macht und mir irgendwelche Quatschprodukte verkaufen will zum Thema Gesundheit.
Mhm. Frau Dokun, ich habe hier das Wort harmlos stehen in meiner Vorbereitung, weil das ist genau der Punkt, auf den ich irgendwie auch noch mal zu denken kommen wollte. Wenn jetzt jemand wie Dan Brown macht auch ein ganzes Businessmodell daraus letztlich, schreibt Romane weltweit oder die sich weltweit verkaufen mit Verschwörungserzählungen, ist das dann nicht aber auch irgendwie einfach nur ein bisschen witzig und ein bisschen harmlos?
Naja, also ich muss sagen, also als Geschichte, wenn mir klar ist, das ist ein Roman, würde ich das jetzt erstmal nicht unter dem Label gefährlich abtun. Man muss sich aber klar machen, dass selbst so abgedrehte Geschichten wie beispielsweise so, ja, die Welt wird unterwandert von außerirdischen Echsenmenschen. Ja, das hat Folgen. Da gibt es Leute, die gucken sich dann wirklich Online-Videos von Prominenten, von Künstlerinnen und Künstlern an und sagen, oh, da hat jemand schuppige Haut. Ne? Und es kann ja einen einfachen Grund haben, beispielsweise Heizungsluft oder vielleicht auch Neurodermitis, aber für die Leute ist es klar, das ist ein Beleg dafür, dass diese Person ein Alien ist, ja. Und jetzt kann man denken, so okay, dann glaubt die das halt, aber da gibt es wirklich Leute, die sagen so, naja, dann ist es kein Mensch, das ist ein bösartiges Alien, wir müssen jetzt hingehen und beispielsweise ja auch mit Gewalt gegen diese Leute vorgehen. Und da wird es halt dann eben sehr schnell hässlich. Und für Außenstehende ist es manchmal auch im Familienumfeld, Freundeskreis, gar nicht so einfach festzustellen, wann kippt jetzt etwas, wann ist etwas so noch etwas unter skurril abzutun. Deshalb würde ich immer sagen, lieber zweimal genauer nachfragen und hinhören, als sich später ärgern, dass man zu spät eingeschritten ist.
Das wäre jetzt auch das Letzte, was ich von Ihnen noch wissen möchte, Frau Nokun. Vielleicht haben alle noch ganz gut Weihnachtenerinnerungen, ist ja noch nicht lange her, da sitzt man so mit der Familie unterm Weihnachtsbaum und der Onkel, der erzählt jetzt plötzlich was, ja? Wie begegne ich dem eigentlich?
Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt ja nicht die eine Situation, sondern wenn man sich mit Leuten unterhält, die so etwas im Familienumfeld, im Freundeskreis erlebt haben, das ist jedes Mal eine Geschichte, die ein bisschen anders ist. Ja, es fängt an, damit geht es um Klimakrise oder ist das eine krass rechtsextreme Verschwörungserzählung? Wie krass ist jemand schon in dieser Szene eingebunden? Geht jemand auch zu Demos? Organisiert jemand selber Demos oder so etwas? Und da muss man wirklich für sich gucken, was fühlt sich für mich gut an und was kann ich leisten und was sind meine Ressourcen. Und was Beratungsstellen aber ganz oft sagen, ist, naja, bei Leuten, mit denen wir vielleicht verwandt sind, eine enge Verbindung haben, die Freunde von uns sind, würde ich mich immer fragen, was ist der Nährboden, auf dem das so gut gedeihen kann? Also Verschwörungserzählungen, die docken ja an psychologische Bedürfnisse an. Also diese Aufwertung, ich fühle mich besonders. Selbstwirksamkeitserfahrungen, Anschluss an eine Gruppe, Einsamkeit kann natürlich auch ein Faktor sein in einigen Fällen. Und da ein bisschen einen Schritt wegzugehen und jenseits der Geschichte gucken, so naja, was gibt das dieser Person, kann manchmal die vielversprechendste Strategie sein, um jemanden da rauszulösen. Dann versuche ich, diese Bedürfnisse zu befriedigen, dass jemand diese Geschichte nicht mehr braucht, um sich wichtig und besonders zu fühlen.
Publizistin Katharina Nokun. Frau Nokun, Sie bleiben jetzt auch bitte hier oben bei uns. Aber Matthias, ich wollte dich noch einen Gedanken loswerden lassen. Wir haben natürlich heute gehört, dass sie anthropologische Konstanten fast sind, ja, diese Verschwörungserzählungen, dass wir sie schon sehr, sehr lange mit uns rumtragen, sie immer wieder remixen, wie Frau Nokun sagt, aber dass sie schon lange dabei sind. Aber dein Eindruck ist, sie werden mehr.
Ja, und das hat, glaube ich, etwas mit den neuen sozialen Medien zu tun, in denen gibt es diese berühmten Echokammern. Und da sind nur Leute drin, die einer Meinung sind. Und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie alle anderen Meinungen von sich weghalten, sich regelrecht abschotten. Und dadurch, dass alle einer Meinung sind, gibt es dann so einen Schneeballeffekt, der wird immer größer, weil sie alle denken, sie haben Recht und sie bestätigen sich auch immer gegenseitig. Und sie haben keine Möglichkeit oder keine Lust oder im Moment jedenfalls keine Fähigkeiten mit anderen, eine Kommunikation aufzunehmen. Das heißt, ich zum Beispiel könnte mit denen nicht vernünftig reden. Und das wird dann wirklich zu einem Problem, finde ich, weil das A, immer mehr werden, die sich da reinflüchten, aus Gründen, die wir eben gehört haben vielleicht. Aber wir kriegen sie da nicht wieder richtig raus. Und wir müssen es aber auf jeden Fall probieren, so wie sie gerade gesagt hat, oder vielleicht auch mit anderen Methoden, das weiß ich nicht. Weil es steht eigentlich nicht so sehr nur diese eine Verschwörungserzählung auf dem Spiel, sondern es steht unsere liberale gesamte Gesellschaft auf dem Spiel. Weil wir sind es gewohnt, frei und meinungsoffen zu leben, miteinander umzugehen. Und wenn uns das genommen wird, dann ist diese Gesellschaft eine fundamental andere, als sie im Moment noch ist. Und das gilt jetzt an jeden von uns. Wir müssen tatsächlich zivilgesellschaftlich uns damit auseinandersetzen und wir müssen etwas dagegen tun, weil das wird immer mehr und immer größer und immer schwieriger dann zu bekämpfen. Das ist wie mit dem Ausmaß einer bestimmten Partei. Je größer, desto schwieriger.
Aber wir haben ja gerade von Frau Nokun schon mal ein paar Werkzeuge dafür an die Hand gekriegt. Das stimmt. Ein paar Werkzeuge an die Hand gekriegt, was sich da vielleicht machen lässt. Wie versprochen, jetzt eure Fragen. Ich würde auch Herrn Niendorf und Herrn Simons noch mal auf die Bühne zu uns bitten, falls ihr an die beiden konkret Fragen habt. Veronika ist schon unterwegs mit dem Mikrofon, oder? Da bist du. Aber hat sich denn jemand bei WhatsApp gemeldet, Veronika?
Bisher noch keine Fragen. Vielleicht musst du einfach die Telefonnummer
sagen. Das mache ich gerne nochmal. Wir haben ja hier wen im Saal, der möchte schon mal was fragen. Und für euch da draußen, die ihr gerade in der Deutschlandfunk-App hört, schickt uns doch gerne eure Fragen per WhatsApp. Geht ganz schnell auf eurem Smartphone 030 8503 8503. So, wer ist denn da?
Hi, mein Name ist Vito. Erstmal vielen Dank für den super Podcast. Und ich wollte Folgendes fragen. Wir haben jetzt ja gerade nochmal so über die individuelle Ebene und Verschwörungstheorien auf individueller Ebene geredet. Ich würde gerne nochmal Ihre Meinung wissen, insbesondere wenn wir uns Verschwörungstheorien als Werkzeug in der Politik angucken, gerade jetzt von populistischen Parteien wie zum Beispiel der AfD oder eigentlich auch allen anderen populistischen Parteien, haben wir immer die Verschwörungsnarrativ von die da oben, quasi diese Elite, diese Gender-Elite, was auch immer, um das jetzt ein bisschen polemisch auszudrücken, die das ja nutzt und sagt quasi hinter jeder verschlossenen Kammer, die wir im Bundestag haben, jedem nicht öffentlichen Treffen, findet die super große Riesenverschwörung statt und die nutzt das quasi ganz aktiv und sagt, dagegen kämpfen wir und deswegen, das ist ja so ein Mittel, was sie nutzen. Und die Frage ist einfach, was können wir auch als Gesellschaft tun, um diesem Werkzeug von Verschwörungstheorien in der Politik entgegenzuwirken und wie können wir quasi das bewahren, also unsere Demokratie stärken gegen solche Mechanismen?
Herr Simons, Sie haben schon eifrig genickt, ansonsten sicherlich auch noch eine Frage für Frau Nokun, aber Herr Simons, legen Sie doch mal los.
Ich würde gegen die Vorredner eine These wagen. Erstens die zwei Thesen. Die erste These ist, wir sind, glaube ich, über den Berg, was die Verschwörungstheorien anbelangt. Das wird meiner Ansicht nach nicht zunehmen, es wird abnehmen. Warum wird es abnehmen? Es wird abnehmen, weil wir tatsächlich in den nächsten Jahren populistische Regierungen an der Macht haben und damit wird es nicht in demselben Maße interessant sein, das linksliberale Narrativ, dass wir in einer transparenten Gesellschaft leben, zu unterminieren. Ich glaube auch, dass die Verschwörungstheorien keine anthropologische Konstante sind. Ich glaube, dass die eine ganz gezielte Desavouierung von transparenten Mediengesellschaften sind. Und die florieren, die haben Konjunkturen und die haben ihre Konjunkturen da, wo das Narrativ, dass wir in einem transparenten Raum sind und wissen, was geschieht, wo dieses Narrativ massiv ist. Wenn Sie zuschauen und Sie sehen, zwei Flugzeuge fliegen in die Twin Towers, das ist ein massives optisches Bild und die Verschwörungstheorie ist eine Art parasitäres Ding, was auf diese Bilderflut aufsetzt und was Ihnen sagt, das, was man Ihnen jetzt hier präsentiert an Transparenz, und die ganze Geschichte dahinter mit diesen Terroristen und all das, das ist alles gelogen. Sie sehen das und Sie kriegen ein Gegennarrativ hingestellt. Ich weiß nicht, wie dieses funktioniert, wenn jetzt wir in ein Gelände hineingehen, wo die tatsächlichen populistischen Regime Macht ausüben. Meine strenge Vermutung ist, wir kommen an ganz andere Spiele als an das der Verschwörungstheorien. Das funktioniert im Blick auf die Minderheit, im Blick auf das, ich bin ja ganz alleine mit meiner komischen Meinung. Das ist das eine, was ich denken möchte. Und das zweite ist, die Verschwörungstheorien bieten keine Antworten. Sie bieten eigentlich das Gefühl, dass sie ein Opfer sind und nicht wissen, was da eigentlich abgeht. Keiner dieser Verschwörungstheorien erzählt ihnen, was da oben los ist. Und das denke ich, ist auch eine ganz wichtige Feststellung, die wir über diese Dinger machen sollten.
Zwei starke Thesen von Ihnen, Herr Simons. Danke. Frau Nokun.
Ja, ich würde gerne ergänzen, dass autoritäre Regime auch häufig in der Vergangenheit massiv Verschwörungserzählungen verbreitet haben und zwar auch zu einem Zeitpunkt, wo sie von der, sag ich mal, institutionellen Macht relativ stabil waren, weil Verschwörungserzählungen eignen sich auch immer sehr gut für Säuberungen von innen. Na, also so wer ist nicht so ganz auf unserer Linie. Wir haben das, also meine Familie kommt aus Polen, da hat man das halt auch immer wieder gesehen, dass einzelne Wellen zur, sag ich mal, Säuberung der Partei von innen dann begleitet waren von Verschwörungserzählungen, wer eigentlich was angeblich angestellt hat. Und wenn wir uns aber anschauen wollen, wie wollen wir verhindern, dass autoritäre Akteure im Hier und Jetzt, die, sag ich mal, ihren idealen Staat der Zukunft, der nicht demokratisch sein wird, vorbereiten, wie wir dem etwas entgegensetzen können, da muss man sagen, also ganz klar, mehr Geld in Bildungsarbeit, politische Bildungsarbeit, Prävention, dass Jugendliche wissen, wie funktionieren Verschwörungserzählungen auf psychologischer Ebene, warum catcht mich das so, was sind die Beispiele in der Geschichte, ne? Also so auch die NS-Zeit verbinden mit aktuellen Beispielen aus dem Hier und Jetzt, wo antisemitische Verschwörungserzählungen auch verfangen, und zwar auf Discord und Telegram und Co. Das fände ich persönlich extrem wichtig, und ich glaube aber auch, dass wir mehr Verantwortung und Bewusstsein für den Ernst der Lage sowohl in Medien als auch Politik brauchen. So sehr ich dafür bin, im Privaten zu gucken, dass wir jemanden zurückholen, so sehr bin ich auch dafür, im öffentlichen Raum rote Linien zu ziehen und sie zu verteidigen. Ich persönlich würde niemanden als Expertin, als Experte einladen wollen, wenn ich weiß, die Person lügt systematisch zu ihrem eigenen Vorteil, indem sie Verschwörungserzählungen verbreitet. Und da sehe ich eben auch eine große Verantwortung bei den Medien, und das ist ja auch der Grund, warum genau diese Akteure seriöse Medien angreifen. Ja, weil unabhängige Medien eben natürlich wichtig sind, um in der Demokratie einen Raum zu schaffen, wo eben nicht ein Akteur festlegen kann, was die Wahrheit ist.
Fragen hier im Saal an unsere... Ah ja, hier vorne.
Hallo, eine direkte Frage an Herrn Simons. Sie wurden so anmoderiert, dass Sie ein Forschungsprojekt zu Dokumenten zu den Illuminati haben. Da würde mich einfach mal interessieren, um was geht es denn da genau? Was haben Sie da eigentlich für Dokumente gefunden?
Abendfüllend, ja. Also, wenn Sie glauben, ein Geheimorden produziert keine Akten, haben Sie sich getäuscht. Ein Geheimorden ist in der großen Zwangslage, intern geheim kommunizieren zu müssen, und der produziert Aktenberge. Wir haben insgesamt 20 Bände von Akten in Berlin liegen im Staatsarchiv aus der letzten Illuminaten-Provinz. Und das ist ein massiver Bereich von Akten. Das sind 1260 Leute da drin genannt. Es sind 80 Betreuungsverhältnisse aus dem Thüringer Raum. Und wir wissen sehr genau, was diese Institution macht. Wir können ganz genau sagen, was in Gruppentreffen dort abläuft. Das ist unglaublich gut dokumentiert. Braucht eine Datenbank, um sowas auseinandernehmen zu können.
Und hier, ja, Veronika?
Wir haben tatsächlich eine Frage von WhatsApp. Kann man Verschwörungstheorien einer politischen Richtung zuordnen, oder ist das quer durch alle politischen Richtungen?
Mhm. Finde ich eine gute Frage, weil wir haben natürlich jetzt schon häufiger gehört, ne, wie faschistische oder rechtsextreme Parteien und Regime so ihre Herrschaft vorbereiten oder auch durchsetzen. Aber Herr Niendorf, was denken Sie?
Ja, also prinzipiell sind Verschwörungstheorien politisch neutral. Also vielleicht haben Menschen mehr Neigung, die eher an Autoritäten glauben. Und vielleicht noch mal zu der letzten Frage, ganz wichtig: Verschwörungstheorien können nicht nur Waffe der Schwachen sein, sondern können auch ein Instrument der Mächtigen sein. Ja, vielleicht ist das sogar die Antwort, oder ja.
Herr Simons, Sie haben bei dem Satz, Sie sind politisch neutral, Ihren Kopf so ein bisschen gewogen.
Ja, aber Sie haben gleich den Rückzieher gemacht, den ich auch gemacht hätte. Sie haben Strukturanalogien innen drin, und die Strukturanalogie der Verschwörungstheorie ist im Normalfall, dass es einen intransparent agierenden hohen Machtbereich gibt, der irgendetwas anstellt, von dem wir nicht wissen, was die da oben eigentlich machen. Und das, würde ich sagen, ist schon eine Vorstellung davon, wie die Welt regiert wird, wie Staaten regiert werden oder was überhaupt passiert, die ein bestimmtes autoritäres Weltbild voraussetzen bei der Person, bei der Gruppe, bei der dieses Modell verfängt. Wenn Sie linker anarchischer Künstler sind und sich vorstellen, jeder hat irgendwelche Ideen, dann ist das nicht so spannend, sich vorzustellen, dass die Welt von einem regiert wird. Das glauben Sie nicht. Und wenn Sie in 30 Gremien gearbeitet haben, wissen Sie, was in Gremien abläuft, und können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen.
Veronika, wo machen wir weiter?
Also, ich habe keine weiteren Fragen hier auf meinem iPad. Gibt es Fragen aus dem
Saal? Haben wir noch, wenn im Saal noch was wissen möchte? Jawohl, da vorne.
Ja, hallo. Ich habe nur eine Frage, und zwar, können Verschwörungserzählungen auch enden? Weil es ist, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir leben in einem Pool von Verschwörungserzählungen und es kommen jede Woche neue hinzu. Das wäre meine Frage.
Ja, sind sie auch mal auserzählt, die Erzählungen, Frau Lokun?
Auf gar keinen Fall.
Oh das Gott. Ist,
das wäre einfach immer das, mehr. Das ist halt wie so dieser Online-Fortsetzungscomic, der weitergeschrieben wird, solange irgendwie sich das noch monetarisieren lässt. Und wir sehen ja auch bei vielen Verschwörungserzählungen diese Remix-Kultur. Ja, es gibt dann eine Variante, die ganz klar den Punkt setzt so auf Antisemitismus. Ne? Also dahinter ist die jüdische Weltverschwörung. Dann haben wir vielleicht Varianten, wo einzelne Akteure aus einzelnen Ländern eingewoben werden. Also beispielsweise bei QAnon gibt es auch Varianten, wo das japanische Königshaus dann plötzlich eine Rolle spielt, nämlich bei der QAnon-Community in Japan. Wir sehen eben Varianten, wo Esoterik eine viel größere Rolle spielt, weil irgendein Influencer halt seine Produkte verkaufen muss. Ja? Und von daher würde ich sagen, das ist nie auserzählt. Es ist halt eher auch so eine Abstimmung mit den Füßen sozusagen, was funktioniert. Das wird halt eben weitergetrieben und neu verbunden. Und je nachdem, was für Ereignisse wir in den nächsten Jahren haben werden, werden wir das eben auch in den bestehenden Geschichten wiedersehen. Also klassisches Beispiel, die 5G-Verschwörungserzählung, die gab es schon lange vor Corona. Dann kam Corona, dann hieß es plötzlich, naja, also 5G ist auf jeden Fall an Corona schuld, wo ich sagen würde, so okay, dann erklär mir mal, warum wir in weiten Teilen Deutschlands überhaupt Fälle haben. Ja. Aber da sieht man halt eben, was funktioniert, wird weiter gesponnen. Und da gab es tatsächlich in Peru ein Dorf, wo Dorfbewohner über WhatsApp dann so fragwürdige Informationen zu Mobilfunkstandards und Corona bekommen haben und dann tatsächlich Mitarbeitende eines Telekommunikationsunternehmens als Geiseln genommen hatten. Ja? Und das musste dann eben auch von der Regierung irgendwie dann friedfertig wieder aufgelöst werden. Aber da sieht man eben, das ist eben so ein internationales Phänomen. Ja, ich glaube, wir werden alle in unseren Themenbereichen die nächsten Jahre noch viel zu tun haben.
Das habe ich vorhin gesagt, keine nicht rumblödeln mit Verschwörungserzählungen. Der Witz war ziemlich gut, muss ich sagen. 5G. Hätten wir noch was? Sonst haben. Ja? Ich sehe nichts. Veronika, bist du unterwegs? Da! Ja, sorry, du bist genau hinterm Scheinwerfer. Der Projektor.
Ja, hallo. Bei dem Beispiel mit dem 5G-Netz, wo es dann so offensichtlich ist, dass es ja nicht stimmen kann. Also solche Beispiele erlebe ich auch in meinem Umfeld, dass mir dann Bekannte versuchen, etwas zu erklären, was offensichtlich nicht stimmen kann. Wie weit ist man denn da in der Pflicht, diese Leute aufzuklären? Und wo ist der Punkt, wo man sagen kann, ich lasse sie jetzt einfach auch zurück?
Boah.
Ja, also es ist so eine gewichtige Frage, dass sie dir keiner abnehmen kann. Also wir haben im Rahmen der Recherche mit vielen Leuten gesprochen, auch in Abständen von mehreren Monaten oder Jahren manchmal nochmal, wo sich diese Einschätzung der Lage durchaus mal verändert hat, wo sie am Anfang gesagt haben, so ich bleibe jetzt dran, irgendwann aber gesagt haben, naja, also die Person ist jetzt halt mittendrin in Protesten oder in Gruppierungen, die ich auch teilweise als gewaltbereit, ne, mit Verbindungen zu Reichsbürgergruppierungen sehe. Ich möchte mit dieser Person nicht mehr Weihnachten feiern. Und das ist eine legitime Entscheidung. Gleichzeitig kenne ich aber auch die Fälle, wo Leute wirklich drangeblieben sind über Monate und dann durch diese weichen psychologischen Tricks und dann halt auch so durch Möglichkeitsfenster, wo eine Prophezeiung von irgendeinem Influencer nicht wahr geworden ist offensichtlich. Also durch Berlin sind dann nächste Woche nicht die Panzer gefahren oder so. Das war relativ dann nachvollziehbar. Dann ist die Person ins Grübeln gekommen und dann hatte man plötzlich so ein Möglichkeitsfenster, dass sich die Person doch mal einen Faktencheck oder so etwas angeschaut hat. Ich glaube aber, wie viel Zeit und Energie wir da reinstecken und ob es da irgendwo Hoffnung gibt und naja, was ich auch selber leisten kann oder will, muss jeder selber entscheiden. Ich freue mich aber über jede Person, die da halt rausgezogen werden kann.
Veronika.
Ja.
Wir haben noch eine Meldung aus dem Netz. Da dankt ein Hörer, eine Hörerin erstmal für den tollen Podcast und fragt, nein, es ist Sebastian. Sebastian dankt für den tollen Podcast und fragt, ich frage mich, ob Verschwörungstheorien auch etwas Positives an sich haben oder vielleicht begleitet statt bekämpft werden sollten. Mir fallen keine Beispiele ein, aber ich denke, Frühwarnsysteme von gesellschaftlichen Änderungen zum Beispiel, die Politik so nicht auf dem Schirm hat.
Das finde ich jetzt mal eine schöne, persönliche, möglicherweise Idee zum Abschluss. Ja, ich höre hier so Gekicher und Augen zugedrücke, aber vielleicht, Herr Simons, kommen wir auf eine Idee.
Ich finde das keine unsympathische Vorstellung, dass wir diese Dinger kritisch betrachten. Wir müssen uns als Linke fragen, ob uns nicht das Narrativ der Medienkritik aus der Hand genommen wurde. Und das ist schon ein merkwürdiges Phänomen, dass ich jetzt so in den 70er, 80ern sozialisiert, internalisiert hatte, dass ich auf dieser Seite der Medienkritik stehe und ich gerate in Beziehungen mit anderen Leuten, die mir plötzlich sagen, du bist völlig unkritisch, du nimmst das einfach so hin. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, wo wir nachdenken müssen, wo wir da stehen und wo wir tatsächlich sehen müssen, dass bestimmte Diskursstrategien uns abgenommen wurden von Ecken, von denen wir das nicht für möglich gehalten hätten.
Wie meinen Sie denn mit uns als Linke eigentlich, Herr Simons?
Ich würde tatsächlich sagen, dass wir von der Generation der Spät-68er und in die 70er hinein tatsächlich an die Macht gekommen sind und ein starkes Selbstverständnis davon haben, dass wir die Transparenz sind und dass wir ein bestimmtes mediales Vorstellungsverhältnis haben. Und wir sind entsprechend erstaunt darüber. Und ich würde sagen, wir kriegen die Opposition, die wir verdienen. Das sage ich nicht in der Form von, wir haben was Böses getan und deswegen kommt das, sondern das ist die strategisch präzis an unserem Narrativ ansetzende Gegenerzählung, die hier kommt.
Ich bin froh, dass Sie das noch erklärt haben, weil das war ziemlich aufschlussreich.
Ja, das sind die links-grün versifften 68er.
Das sollst du doch nicht sagen, Mensch.
Nein, doch,
reproduziert.
Doch, er hat recht, er hat recht.
Ich bin dessen unverdächtig, ich bin zu jung dafür. Aber tatsächlich würde ich gerne ergänzen, dass ich, Verschwörungserzählungen, klar, ist ein gesundes Misstrauen ist ja auch gut für eine Demokratie, ja, dass ich auch darauf beharre, ich brauche Transparenz und Mitbestimmung und ich vertraue einfach nicht blind, ja, es ist ja etwa eine gute Grundeinstellung, aber das Problem an Verschwörungserzählungen ist, dass ja schon im Kern eine Lügengeschichte ist, die aber es tut, als wäre sie wahr und das sehe ich schon als problematisch, weil wir auch gerade, wenn wir uns beispielsweise das Thema Whistleblower anschauen, ja wirklich Leute haben, die real existierende Missstände offenlegen. Edward Snowden, bestes Beispiel, und er ist da mit den Beweisen rausgegangen. Internationale Journalisten haben das gefact-checkt und gesagt, ist so. Und natürlich gehe ich davon aus, dass sich solche Leute ärgern über jeden, der sich selber Whistleblower nennt, aber im Endeffekt halt nur eine Lügengeschichte erzählt, weil das natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass diesen echten Whistleblowern geglaubt wird, dramatisch nochmal senkt.
Hier ist noch eine Frage. Okay, eine noch.
Hallo.
Kurz nach neun jetzt so.
Ganz kurze Frage zum Schluss vielleicht. Ja. Wir gehen immer davon aus, dass wir Fakten und Verschwörungserzählungen, Lügen unterscheiden können. Das ist ja zunehmend weniger der Fall. Wenn wir jetzt hier zurückspulen, Minneapolis, wir haben alle die Videos gesehen aus verschiedenen Perspektiven. Und trotzdem ist es so, dass sich ein nicht unerheblicher Teil der amerikanischen Gesellschaft in diesem Fall sich nicht auf einen Fakt, was da passiert ist, einigen kann. Und wir haben Bilder, wir haben Fakten, wir sind im Prinzip schlimmer als live dabei gewesen. Was passiert, wenn wir Realität, wenn wir Fakten und Verschwörung nicht mehr auseinanderhalten, wenn die Gesellschaft da quasi zerfällt?
Wo KI sicherlich auch nochmal eine besondere Rolle spielen kann.
Ja, aber Sie haben auf den Fall, den Sie jetzt ansprechen, das ist eine politische Steuerung der Mächtigen zurzeit in Washington, die eben nicht wahrhaben wollen, was passiert ist, beziehungsweise die Wahrheit umdrehen, um ihre eigene Ideologie durchzusetzen. Das, finde ich, ist nicht so eine Verschwörungserzählung, wie wir hier jetzt gerade gesprochen haben, sondern das ist platte, leicht zu durchschauende, von außen leicht zu durchschauende politische Intention. Ja? Und viele Amerikaner glauben das ja auch nicht. Das ist ja nicht so, als wenn die das jetzt einfach alle glauben, sondern die sehen nur, die Zustimmung für so etwas ist noch da, aber sie bröckelt. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele, nicht nur in Minneapolis. Das gibt es ja unendlich viele Beispiele zu Seiten Amerika. Aber das ist für mich noch ein kleiner Unterschied, ehrlich gesagt. Und nicht so das, was wir hier jetzt besprochen haben. Weil das kann man ganz leicht aufklären, sagen, das ist alles Quatsch, was ihr erzählt. Punkt. Fertig.
Herr Niendorf?
Ja, vielleicht noch mal etwas zum Titel dieser Veranstaltung. Aus gutem Grund trägt sie ja den Namen Verschwörungserzählung. Und es gibt ja etwas Älteres, nämlich Verschwörungstheorie, was ja umgangssprachlich funktioniert. Und aus gutem Grund ist die Wissenschaft davon abgewichen. Aber dann würde ich als Wissenschaftler sagen, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, eine Verschwörungserzählung in eine Verschwörungstheorie überzuführen, als etwas, was man widerlegen oder bestätigen kann.
Dann verabschieden wir uns für heute mit einer Stunde History hier live aus dem Kammermusiksaal in Köln beim Deutschlandfunk Podcast Festival. Ihr könnt die anderen Geschichtspodcasts aus dem Deutschlandfunk gerne in der Deutschlandfunk-App hören, wenn ihr wollt. Ich bedanke mich bei Matthias, bei Veronika, wo bist du da? Bei unseren Gästen, bei der ganzen Crew vom Festival Regie und Technik und ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Schönen Abend euch. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns noch im Foyer gleich draußen. Da turnen wir jetzt rum.